Herzlich willkommen bei Feinhörig, dem Podcast für Glaube, Gemeinschaft und Gesellschaft. Immer wieder wagen wir uns in diesem Podcast an die heiklen Punkte ran. Einer davon ist die Auseinandersetzung evangelikaler Christen mit der Politik.
Die Evangelikalen machen seit 17 Jahren eine ganz neue Erfahrung. Sie werden nämlich politisch angegriffen. Das Label Rechts wurde zum Delegitimierungsinstrument. Es ist eine ganz große Gefahr, dass Evangelikale auch niemandem mehr zuhören, den sie als links identifizieren. Das Gebot für die Postmoderne ist, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten.
Die OJC ist eine ökumenische Gemeinschaft. Viele ihrer Mitglieder würden sich selbst aber schon auch als evangelikal bezeichnen. Dieser Begriff ist, zumindest in meinem Politikstudium, zu einem Reizwort und einem Kampfbegriff geworden. MAGA, Homophobie und viele andere Assoziationen kommen scheinbar sofort hoch, wenn der Begriff fällt. Dass es auch in Deutschland Evangelikale gibt, zum Beispiel die Pietisten, die viele Dinge ganz anders sehen, wird dabei oft vergessen. In unserer ersten Folge zu dem Thema ging es darum, wie das Verhältnis der Evangelikalen in den USA sich zur Politik entwickelt hat. In dieser Folge wechseln wir nach Deutschland. Wer genau die Evangelikalen sind, das können und wollen wir im Vorfeld gar nicht definieren. Vielleicht wird das im Beitrag selbst aber klar, denn wir haben mit einem von ihnen gesprochen, mit Pfarrer Dr. Gerrit Hohage, der sich selbst so bezeichnet und auch wirklich was zu sagen hat zu dieser Auseinandersetzung. Ich bin Silas Wolfsberger. Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer oder eine Triggerwarnung. Die Folge wird inhaltlich sehr dicht, weil Gerrit eine Geschichte aus der Geschichte erzählt, in der es sehr viele Zusammenhänge gibt. Darum ist das Ende genauso wichtig wie der Anfang und ich lade sehr dazu ein, nicht bei der ersten kontroversen These auszusteigen. Gerrit hat eine sehr nuancierte Perspektive auf das Themenfeld, aber man sollte ihn ausreden lassen. Ich wünsche deshalb gutes Zuhören. Gerrit Hohage stellt sich selbst vor.
Also, ihr habt es mit Gerrit Hohage zu tun, meines Zeichens Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Baden und tätig in Gundelfingen, einer sehr lebendigen und schönen Gemeinde, in der ich wahnsinnig gerne bin. Studiert habe ich in Bethel, Erlangen und Heidelberg. Ich war während meines Studiums eigentlich immer in der studienbegleitenden Arbeit aktiv. Das heißt, alles, was so der AGO gemacht hat, die Arbeitsgemeinschaft für geistliche Orientierung im Theologiestudium. Da sind die Studienhäuser, die dranhängen, das Bengelhaus in Tübingen, da war ich nicht. Aber der Theokreis in Erlangen, da war ich. In Bethel haben wir damals einen neu gegründet. Und in Heidelberg war ich im Friedrich-Haus-Studienzentrum in Schriesheim. Da war ich insgesamt für 6 Semester Studienassistent. Und dann hatte ich Lehrvikariat in Göbrichen, das ist bei Pforzheim. Fahrvikariat in Mannheim, da habe ich nebenher meine Doktorarbeit geschrieben und dann 17 Jahre in Hemsbach an der Bergstraße. Und jetzt seit 3 Jahren hier.
Gerrit hat ein Buch geschrieben, in dem sich viele der Themen wiederfinden, die er im Interview mit uns besprochen hat. Es heißt Tief verwurzelt Glauben. Und zu dem Buch gibt es einen Blog mit dem gleichen Namen. Der Blog beschäftigt sich mit genau der Frage, die wir uns auch gestellt haben. Wie sollten Christen sich der Politik gegenüber verhalten? Und weil die Frage nach den Christen und der Politik so grundsätzlich ist, fangen wir auch mal bei was ganz Grundsätzlichem an. Ist die Demokratie denn überhaupt eine Staatsform, die man als Christ unterstützen kann? Direkt aus der Bibel ableitbar ist sie ja jetzt nicht gerade.
In der Bibel ist die Staatsform durchgehend royal. Was anderes kennt die Bibel nicht. Ganz einfach, weil es in der Zeit lokal dort, wo sie aufgeschrieben wurde, einfach so war. Auch die ganze Sache mit dem Reich Gottes und mit Gott als Herrn und Jesus als König. Aber es gibt einen ganz interessanten Satz aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrus 2,13. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Und da steht ein ganz komisches Wort im Griechischen. Da steht nämlich Ktisis. Und Ktisis heißt eigentlich Schöpfung. Also die Schöpfung der Welt ist Ktisis, wenn du in die griechische Übersetzung des Alten Testaments, in die Septuaginta guckst. Also das ist die menschliche Schöpfung. Und dann heißt es hinterher, egal ob es dem König als dem Obersten ist oder den Statthaltern, die gelten also als menschliche Schöpfung. Und das ist ganz offen formuliert, so als ob die Art und Weise dieser Strukturierung der Gesellschaft den Menschen überlassen ist, solange sie damit den Auftrag Gottes ausführt, nämlich die Gesellschaft zu erhalten und das Überhandnehmen des Bösen zu verhindern. Und diese Offenheit besagt natürlich, dass es durchaus andere Formen geben kann. Und jetzt, wie es das bei uns in der Demokratie geändert hat, sich, dass die Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt plötzlich Polizist bin und meinem Nachbarn sagen kann, ey du, ich werfe dich ins Gefängnis, wenn du deinen Birnbaum nicht schneidest. Das läuft über geordnete Gesetze, darüber müssen welche wachen, das müssen welche machen. Das heißt, der Unterschied ist eigentlich, wir wählen unsere Obrigkeit und darüber bildet sich ein Konsens für politische Vorgehensweisen und politische Interessen. Das ist eine Mehrheitssache. Wenn wir gewählt haben, sind die als Obrigkeit für die nächsten 4 Jahre verantwortlich dafür, dass die Sache gescheit läuft. In dem Moment bilden sie klassisch Obrigkeit. Wir haben auch noch die Gewaltenteilung. Das Parlament ist sicher auf eine andere Weise Obrigkeit als zum Beispiel die Polizeibehörde oder die Jurisdiktion. Das heißt, die Obrigkeit ist bei uns eine relativ komplexe Angelegenheit geworden, die vom Volk zwar ausgeht, sich dann aber auf Zeit gewählt über verschiedene Ebenen verteilt, wo Leute auch zum Teil eben länger als auf Zeit gewählt arbeiten, also Richter in der Regel auf Lebenszeit, weil man nämlich festgestellt hat, wenn alles in einer Hand ist, da kommt auch sehr schnell sehr viel Mist dabei raus und guckt in die politische Landschaft, wie es aussieht. Trump, Xi, Putin, nicht das Gelbe vom Ei. Da sollten eigentlich mehrere Leute dabei sein, die da ein Auge drauf haben. Insofern finde ich immer noch, dass die Demokratie das eigentlich wirklich sehr gut macht. Man kann auf keinen Fall sagen, dass die Bibel so eine Staatsform ablehnen würde. Die Obrigkeit sieht einfach in dem Moment etwas anders aus. Und zwar mit dem Benefit, dass wir als Christen die Möglichkeit haben, uns am Zustandekommen dieser Obrigkeit zu beteiligen. Und jetzt wird es interessant. Denn wie machen wir denn das? Uns an diesem Zustandekommen von Mehrheiten zu beteiligen. Natürlich, indem wir mitdiskutieren, indem wir uns einbringen mit dem, was wir als Christen für richtig und wichtig halten, was eine Gesellschaft zusammenhalten sollte. Und indem wir vor allen Dingen eine Sache vor Augen haben, niemand darf zum Glauben gezwungen werden. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo irgendjemand aus Zwang in eine Beziehung zu Gott hineinkommt und das irgendwie gut ausgehen würde. Im Gegenteil, Jesus lehnt an dieser Stelle jeden Zwang ab im Gleichnis vom Unkraut unter den Weizen. Also man soll jetzt nicht hergehen und wenn Unkraut unter dem Weizen gesät worden ist, dieses Unkraut vor der Zeit ausreißen. Klammer auf, wenn du es anfängst auszureißen, sagen vielleicht manche, oh, ne, das tue ich vielleicht doch besser so, als wäre ich Weizen, dann werde ich vielleicht verschont. Ne? Da werden nur Lügenchristen raus. Und das hat man während des ganzen Mittelalters gesehen und darum diese kleine Episode von Zwangstaufen in der orthodoxen Kirche auch sehr stark abgelehnt. Das war nur eine Episode und das ist eine Sache, die ist sehr, sehr wichtig. Niemand darf zum Glauben gezwungen werden, heißt jetzt im Umkehrschluss, wenn ich mir jetzt überlege, wie gehe ich denn an die Demokratie ran? Ich muss meinem Gegenüber immer auch die Möglichkeit einräumen, abweichend vom christlichen Glauben zu denken, zu reden und zu leben. Ich darf nicht einen Zwang dahingehend ausüben, dass ich Menschen zwinge, nach christlichen Prinzipien zu leben, die das gar nicht wollen. Und schon hat man sowas Ähnliches wie eine Pluralität. Natürlich, als diese Pluralität dann kam, hat man das unter Christen erstmal bedauert. Und das ist tatsächlich ein Widerspruch gewesen, der dort aufgekommen ist. Also von Macht zu lassen ist immer sehr schwer, wenn man Machtpositionen hat, die dann fahren zu lassen. Aber damals hatten wir das in der Kirche. Und tatsächlich ist es so, dass sehr viele Errungenschaften, die eigentlich in der Bibel angelegt waren, am Ende von Leuten umgesetzt worden sind, die sozusagen die Bibel eigentlich nur noch in säkularisierter Fassung vor sich hatten und gelten ließen. Schade, wäre anders besser gewesen, war aber so. Was ich damit aber sagen will, ist, man kann auf keinen Fall sagen, dass die Demokratie an der Stelle ein schlechter Versuch wäre, sondern wir kommen unter dieser Staatsform als Christen genauso darin oder noch viel besser darin, dass wir sagen können, wir versuchen, unsere Gesellschaft zum Shalom zu begleiten, wie uns Jeremia sagt, und auch dabei uns und aber eben auch anderen die Freiheit zu geben, zu glauben und auch Menschen zum Glauben zu führen.
Auf den Shalom, Jeremia und die fremde Stadt kommen wir dann später nochmal zurück. Ein paar theoretische Grundlagen müssen aber noch kurz gelegt werden, damit später alle Beispiele verständlich sind. Dazu braucht es einen Blick in die deutsche Geschichte.
Diskurshoheit bedeutet, dass man sozusagen die Interpretation dominiert von den Dingen, die in der Gesellschaft diskutiert werden. Und die ist aufgekommen durch den Marsch der 68er durch die Institutionen.
Wer mehr zu den 68ern und ihren Anliegen hören will, der sei auf unsere vorletzte Folge verwiesen. Mein Gespräch mit der OJC-Gründergeneration, alles Alt-68er, ist sehr hörenswert.
hatten. Wir hatten in den 60er Jahren eine sehr, sehr konservative Gesellschaftsstruktur und sehr konservative Stimmen, die die Gesellschaft bestimmt und auch am Laufen gehalten haben. Gerade so diese Adenauerzeit war ganz stark davon geprägt, wir schauen nicht zurück. Da gibt es nur Katastrophe und viele Dinge, an die sich viele von uns gar nicht gerne erinnern, sondern wir schauen nach vorne. Und dieses nach vorne schauen war mit der Grund für den deutschen Aufschwung. Da ging alle Energie in die Zukunft aus Flucht vor der Vergangenheit. Die war aber nicht weg, sondern die waberte im Unbewussten vor sich hin. Und es kam zu einem Punkt, in dem die jüngere Generation, die unter diesen Tabus unendlich gelitten hat, die haben eine unheimliche Power, die dominieren Beziehungen, Familienverhältnisse, diese nicht vorhandene Bereitschaft, darüber zu sprechen, war das, was im Dritten Reich passiert war, hat zu einer Situation geführt, in der die jüngere Generation gesagt hat, so, wir müssen dieses verschüttete, braune Dingsbums, was da noch irgendwo rumwabert, die Tünche wegmachen, wir müssen die Verkleidungen abreißen, damit wir endlich darüber reden können. Und so kam es letzten Endes zu den 68ern. Ich glaube nicht, dass die 68er eine andere Chance hatten, das zu tun, was sie getan haben. Es war systemisch betrachtet schlicht und einfach eine Erfordernis des damaligen Systems, weil die Gesellschaft mit den Tabus, die dort waren, nicht länger leben konnte. Also diese Autoritäten und so weiter wurden radikal in Frage gestellt und dann schwingt der Pendel natürlich andersrum. Es kam der Atheismus mit hinein. Das wurde dann alles glaubenskritisch, sehr atheistisch, weil auch die Kirche als Establishment galt. Sexuelle Revolution, wir lassen uns hier von nichts, niemandem mehr irgendwas vorschreiben und so weiter. Diese ganzen Dinge gelten für uns alle nicht mehr. Und dann kam es zum Marsch durch die Institutionen und die Linke hat diesen Marsch durch die Institutionen angetreten, zu ganz großem Erfolg. Das muss man ihnen lassen. Also heute ist es so, dass die meisten Universitäten mit deutlicher Mehrheit links geprägt. So kam es dazu, dass die Linke eine sehr starke Diskurshoheit auch medial aufgebaut hat.
Diskurshoheit ist also ausdrücklich was anderes als politische Macht, denn die hatten die linken Parteien eigentlich zu keinem Zeitpunkt so richtig. Aber einen gewissen Unterschied gab es damals auch mit linker Diskurshoheit noch im Vergleich zu heute.
Es war jetzt vielleicht nicht unbedingt wünschenswert, aber hey, Helmut Kohl hat über 4 Legislaturperioden mit einem Spiegel nebendran regiert, hat sich mit dem natürlich ständig gefetzt und so weiter. Das waren dann heiße politische Debatten, aber das hat das jetzt nicht in Frage gestellt oder so, sondern so die CDU hat jetzt die Regierung und wir Linken, wir sind Protestbewegung, daran fühlten sie auch echt wohl. Und dann schlägt das plötzlich um in der Postmoderne. Und so kam es eigentlich jetzt zu dieser Situation, dass plötzlich die Linke an der Stelle gesagt hat, so wir delegitimieren jetzt alles, was nicht links ist, muss man ihnen auch zugestehen, sie wollten dabei eine bessere Welt kreieren. Das möchte ich ihnen nicht absprechen, weil sie der Überzeugung war, diese ganzen strukturellen Dinge, struktureller Rassismus und so weiter und so fort sind Probleme, was unsere Welt insgesamt nicht lebenswert macht. Und sie wollten damit eine bessere Welt kreieren. Das große Problem ist, sie haben es mit illiberalen Methoden gemacht. Der Weg in die illiberale Demokratie ist genau in dieser Zeit gegangen worden. Das ist nicht was Ungarn erfunden hat. Das haben Linke erfunden mit der Cancel Culture.
Dieser Wechsel ist der zentrale Punkt. Von der ausgehenden Moderne, in der man sich gegenseitig stehen lassen konnte, in die Postmoderne, in der um die Diskurshoheit mit illiberalen Mitteln gekämpft wird. Wie sieht das dann jetzt konkret aus? Welche Instrumente werden für diese neuen Diskurse verwendet?
In der Nachkriegszeit, wenn du rechts warst, warst du weg vom Fenster. Links und rechts hat schlicht und einfach was mit der Sitzordnung der Weimarer Republik zu tun gehabt. Rechts war aber die NSDAP. Da stimmt die Aufteilung auch schon nicht so hundertprozentig. Aber im Sprachgebrauch ist es so, es gab mal eine Zeit, in der allerdings immer die Frage war, wenn man so jemanden so gelabelt hat, ist er das denn auch? Was vertritt der Mensch denn? Und wenn er bestimmte Positionen vertrat, beispielsweise von einem sehr starken nationalen Bewusstsein ausging, von der Überzeugung ausging, dass das Deutsche mehr wert ist als das andere, das Nicht-Deutsche, auch davon ausging, dass Leute, die im nationalen Sinne deutsch sind, mehr Rechte haben sollten als Leute, die nicht von nationalen Sinne deutsch sind. Insbesondere zum Beispiel die Gastarbeiter, die seit den 60er Jahren ja in Deutschland reinkamen. Es war damals schon eine ganz große Diskussion und so. Und es gab immer wieder Leute, bei denen das zutraf. Und niemand hätte in Zweifel gezogen, dass die NPD rechts ist oder die Republikaner, dass die rechts sind oder die Schill-Partei. Das sind alles so Leute gewesen, wo das sehr eindeutig gewesen ist. Nur damals war es so, man hat die Aussagen analysiert und dann gesagt, okay, das ist rechts und das wollen wir nicht, dem möchten wir keine Bühne geben. Und dann hat sich was verändert.
Achtung, wichtiges Konzept.
Und zwar über der Postmoderne. In der Postmoderne streitet man sich nicht mehr um die Wahrheit, sondern um die Geltung von Aussagen, um die Legitimation oder die Nicht-Legitimation von Aussagen. Und der Diskurs geht nicht darum zu sagen, wer hat das bessere Argument, sondern der Diskurs geht darum, welche Aussagen sind legitim und wem gelingt es, die Aussagen der anderen Seite zu delegitimieren. Das sind postmoderne Diskurse, das sind Machtdiskurse. Die Inhalte sind eigentlich sekundär. Und bei einem Machtdiskurs geht es jetzt eben gerade nicht mehr darum, meint der was, was rechts ist, sondern es kommt nur auf die Rezeption drauf an. Es gibt nur noch Sprache und wie ich sie rezipiere. Und wenn ich die Sprache so rezipiere, dass mir das rechts erscheint, dann ist es rechts. Und dann kann ich dem anderen dieses Label auch aufkleben, egal, ob ich ihn damit vielleicht missverstehe oder nicht. Vor allen Dingen kann ich ihm das Label dann aufkleben, wenn er Dinge vertritt, die ich nicht gut finde. Das heißt, das Label rechts wurde zum Delegitimierungsinstrument. Oder man könnte auch sagen, zu einem Mittel der Exkommunikation. Man nennt sie auch Cancel Culture. Die heilige Gesellschaft, die versucht, Ketzer zu identifizieren und zu exkommunizieren. Und genau das ist passiert. Um die Jahrtausendwende fing das an. Gerade die politische Linke hat gesehen, wie hervorragend das funktioniert und wie schön sie sich da auf diese Weise dann Leute mit abweichenden Weltanschauungen vom Hals halten können und sich damit die Debattenvorteile schaffen und erhalten können. Das heißt, sie haben in hoher Abfolge immer mehr Menschen als rechts gelabelt und zwar Repräsentanten in der Öffentlichkeit, aber zugleich diejenigen, die sagten, boah, über dies oder jenes kann man doch mal nachdenken. Kommt mir jetzt nicht ganz so unplausibel vor. Und da waren Leute dabei, wie zum Beispiel Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, der ja dann sogar aus der SPD ausgeschlossen wurde, obwohl er sich als nichts anderes verstand als Sozialdemokrat. Und man kann schon überlegen, sind da rechte Gedanken drin gewesen? Ich bin der Überzeugung, man würde da vielleicht durchaus auf den einen oder anderen kommen. Aber vieles davon war einfach eine zugespitzte Infragestellung. Das war nicht so eindeutig, ob der Mann jetzt rechts ist oder nicht, wurde aber als rechts gelabelt. Und das große Problem war, da standen viele, viele Leute hinten dran, die sagten, der drückt eigentlich aus, was ich auch denke. Bin ich jetzt auch rechts? Okay, wenn ich jetzt also rechts bin, wo sind denn die anderen Rechten? Und gucken nach rechts und nach links und auf einmal sehen sie, hoppla, da sind noch viel mehr. Also jedenfalls noch viel mehr Leute, auf denen dieses Etikett klebt. Uns will die Gesellschaft nicht mehr. Und das Problem bei Exkommunikation wirkt nur, solange eine kritische Masse nicht überschritten wird. Und zwar, weil auf diese Weise plötzlich eine Schutzgemeinschaft entsteht, die zahlenmäßig so groß ist, dass sie ein politisches Gegengewicht bildet. Und genau das ist eingetroffen.
Okay, wir fassen diese Erzählung nochmal kurz zusammen. In der Moderne hat man sich über Inhalte gestritten, in der Postmoderne darüber, was gesagt werden kann und was nicht. Gerrit sagt, die politische Linke hat diesen Mechanismus bewusst verstärkt, um damit Leute zu exkommunizieren, die nicht ihrer Meinung sind. Die Exkommunizierten sind aber inzwischen zu zahlreich und tun sich zusammen. Die Grundlagen sind gelegt, aber nochmal zu unserem Hauptanliegen. Was hat diese Entwicklung mit evangelikalen Christen gemacht?
Die Situation für evangelikale Christen hat sich in den letzten, ich sage jetzt mal 17 Jahren, deutlich verändert. Vorher waren die Evangelikalen unpolitisch. Und das war ihr Markenzeichen in Deutschland. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sozusagen irgendwie sich von der Gesellschaft rausziehen wollte, sondern es hat was mit der Geschichte der Evangelikalen zu tun. Im Pietismus, in der Erweckungsbewegung, da war immer der Staat oder die Staatskirche das Gegenüber und die versuchten es immer niederzuhalten. Und man hat dann ein Agreement gefunden, dass die Evangelikalen sich aus der Politik raushalten und dann sozusagen unterm Radar ihren Glauben pflegen können und Menschen zu Jesus führen können. Das gehörte mit zur Glaubenspflege dazu auf dem Fundament des Westfälischen Friedens. Das war eigentlich so das Agreement, das so dahinter stand. Für viele Evangelikale gilt das heute auch noch. Die kriegen von den Debatten rund um den christlichen Nationalismus überhaupt nichts mit, weil das ist gar nicht ihre Welt. Die kommen gar nicht dahinter, dass sie damit überhaupt was zu tun haben. weil sie sind doch unpolitisch. Und nun ist aber das Problem, dass das in der Zwischenzeit in der Gesellschaft anders wahrgenommen wird. Und das hat was damit zu tun, dass sich der Begriff des Politischen in der Gesellschaft in den letzten 20, 30 Jahren bewegt hat in eine Richtung, in der es eigentlich nichts Unpolitisches mehr gibt. Alles ist politisch. Was du isst, ist politisch. Was du trinkst, ist politisch. Wie du dich anziehst, ist politisch. In welcher Lebensgemeinschaft du lebst, ist politisch. Also nicht mal vorm Schlafzimmer macht das Politische noch Halt. Überall ist irgendwie Öffentlichkeit. Und die sozialen Medien spielen dabei natürlich eine Rolle, weil die natürlich sehr viel, was so im privaten Bereich ist, auf einmal nach außen transportieren. Weil das Hineinschauen in die Häuser, das unterstützt das ganz stark. Es gibt nichts Privates mehr, nur noch Politisches. Und jetzt haben wir also Christen, die sagen ja, wir sind doch eigentlich unpolitisch in einer Welt, die sowas wie was Unpolitisches nicht mehr kennt. Und es gibt zwei Varianten. Die einen sagen, in dem Moment, wo sie das öffentlich sagen, ist es politisch. Und es gibt die andere Variante, die sagen, wenn man das öffentlich sagt, ist es noch längst nicht politisch, sondern nur dann, wenn man vorhat, politische Initiativen zu bilden und Mehrheitsverhältnisse und gegebenenfalls Gesetzesvorhaben in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Wenn man die eigene Ansicht gesamtgesellschaftlich durchsetzen will, dann erst ist es politisch. Aber in dem Moment, wo Leute von dem reden, was sie glauben und wie sie überzeugt sind, dass man gut leben kann, das ist deswegen noch nicht politisch. Das heißt, das ist eine offene Debatte, dann werden Grauzonen fällt. Und das wird von der einen Seite so und von der anderen Seite so interpretiert. Und zwar immer so, dass man selber dabei einen Debattenvorteil erringt. Und hinzu kommt, dass die Evangelikalen seit 17 Jahren eine ganz neue Erfahrung machen, wobei die ist gar nicht mal so neu, aber die weist zurück in eine Zeit, an die sich doch niemand mehr so wirklich aus der eigenen Lebenserfahrung erinnern kann. Sie werden nämlich politisch angegriffen. Das ist im 18. und 19. Jahrhundert ständig passiert, aber in den letzten 50, 60, 70 Jahren nicht mehr oder noch viel länger eigentlich. Man kann eigentlich sagen, seit Friedrich dem Großen war das nicht mehr der Fall. Der hat gesagt, in meinem Reich kann jeder nach seiner Fassung selig werden und damit war der Käse gegessen. Und man hat das vergessen, wie sich das anfühlt. Und plötzlich werden evangelikale Christen um ihres Glaubens willen, aufgrund dessen, was sie glauben und was sie gerne auch öffentlich sagen möchten, von Parteien, von Pressure Groups angegriffen, die eben einfach ganz andere Ansichten zum Leben haben, zur Lebensführung, zu der Art und Weise, wie man lebt. Sie werden politisch angegriffen und in eine bestimmte Ecke gestellt, nämlich vornehmlich gerne in die rechte Ecke. Haben gerade eben die Bündnis 90 Grünen wieder gemacht mit einer kleinen Anfrage im Bundestag mit 37 Fragen, in dem sie versucht haben, Thema Fundamentalismus und Rechtsextremismus, so die Verbindungen aufzuzeigen. Und eine wesentliche Rolle spielten darin die sogenannten Christfluencer.
Inzwischen wurde diese kleine Anfrage von der Bundesregierung beantwortet. Und eigentlich wird kein einziger der unterstellten Zusammenhänge zwischen Christfluencern, Fundamentalisten und Agitationen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung bestätigt. Ich habe auch bei Gerrit nochmal nachgefragt. Er ist froh, dass es da von Regierungsseite keine entsprechenden Unterstellungen gibt.
Und nun weiß ich sicher, dass es Christfluencer gibt. Die haben gar nicht vor, irgendwelche politischen Äußerungen zu tätigen, sondern die sagen einfach, wie sie das Leben gut finden, von ihrem Glauben her. Das wird politisch wahrgenommen und es wird jetzt politisch in der Weise angegriffen, dass man versucht, Evangelikale an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Dorthin, wo man sozusagen versucht hat, ganz viele andere Leute auch zu drängen, nämlich in die rechte Ecke.
Okay, also die Evangelikalen sind von den postmodernen Diskursen auch betroffen. Und vor 17 Jahren, soweit geht mein politisches Bewusstsein noch nicht zurück, was ist da passiert?
Es ging rund um den Bereich gleichgeschlechtliche Partnerschaften und angegriffen wurden Evangelikale auf dem Christival 2008 und in dem Kongress für Psychotherapie und Seelsorge 2009, das damals von der Hohen Mark organisiert worden war, mit dem gesamten Spektrum postmoderner Diskurse. Und damals war es so, dass dann sehr, sehr stark passiert ist, ein politischer Angriff, in dem man versucht hat, den Kongress zu canceln, die Leute zu canceln, die dort sprechen wollten, den Kongress zu verhindern. Also das waren schon die klassischen Elemente von Cancel Culture, mit denen das losging. Hat in der evangelikalen Welt Schocks ausgelöst. Das war ein Schockerlebnis für alle Beteiligten, auch für mich. Ich habe das dann da so mitbekommen und so und konnte kaum glauben, was da eigentlich passiert war, weil das war klar, das ist jetzt was qualitativ völlig Neues. Und das Problem war, dass die evangelikale Seite auf politische Angriffe überhaupt nicht vorbereitet war, weil es die bis dahin nicht gegeben hatte. Mit dem Rechts, das war noch nicht ganz so weit. Da war eher so dieses Ding Homo-Heiler und so, wo dann der gesamte Kongress in so eine Das-geht-überhaupt-nicht-Ecke geschoben werden sollte. Das mit dem Rechts kam ein klein bisschen später.
Damals hat also die Politisierung stattgefunden, die Gerrit beschrieben hat. Wie sieht jetzt die Reaktion einer Gruppe auf einen politischen Angriff aus, die sich bisher gar nicht als politisch verstanden hat?
Der Theologe Hans-Jörg Hemminger, der in der Zwischenzeit leider schon verstorben ist, der hat das damals super auf den Punkt gebracht und gesagt, die Pietisten passen gar nicht in dieses Feindbild rein, weil es wurde deutlich, dass die überhaupt nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Die haben versucht, auf der Beziehungsebene zu agieren und zu überzeugen und auch klarzumachen, dass sie keinerlei böse Absichten haben und haben nicht verstanden, dass das, was passierte, nach ganz anderen Regeln verlief und sie auf diese Weise keine Chance hatten, so dieses Gefälle der öffentlichen Empörung irgendwie aufzuhalten. Und sie haben dann daraus gelernt, und zwar eine Lehre gezogen, weil das Problem war auch, niemand sprang ihnen zur Seite, nur andere Outlaws, auf denen bereits in Etikett rechts klebte, zum Beispiel Gabriele Kubi. Auf jeden Fall haben sie dann gemerkt, hoppla, da müssen wir irgendwie nachliefern. Wir müssen präpariert sein auf solche politischen Angriffe. Und jetzt, was ist passiert? Kurz danach hatten wir in Baden-Württemberg einen großen Trouble wegen dem Bildungsplan, Toleranz oder Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Lebensformen. Und es war so gewesen, dass ein Lehrplanentwurf der Landesregierung so ausgesehen hat, dass von den Schülern die Akzeptanz eingefordert wurde. Da hat man gesagt, warum Akzeptanz und nicht Toleranz? Und dann haben Evangelikale gesagt, Moment mal, damit gibt der Staat eigentlich eine inhaltliche Position vor, die, weil dazu, was in der Bibel steht und was, weil das für uns verbindlich ist, eine religiöse Position ist. Das gibt der Staat hier vor und verlangt von den Kindern, dem zu folgen, dass es ein eklatanter Angriff auf die Religionsfreiheit mit dem Westfälischen Frieden überhaupt nicht vermittelbar. Und deswegen gab es da plötzlich jetzt Demos und da waren dann viele Evangelikale dabei, die ich auch persönlich kannte. Und aber nicht nur Evangelikale, sondern da waren dann auch Leute dabei, die später ganz wichtige Figuren in der AfD geworden sind, unter anderem Beatrix von Storch.
Während heute immer noch sehr heftig theologisch über die sexualethischen Fragen diskutiert wird, hat sich der politische Diskurs da zumindest in Baden-Württemberg wieder ein bisschen beruhigt. Aber die Folgen dieser Ereignisse sind bis heute unter Evangelikalen spürbar.
Manche Evangelikale haben aus diesem Angriff die Konsequenz gezogen, wir brauchen irgendwie eine politische Unterstützung. Und zur gleichen Zeit warb die AfD, die selber aus Outlaws besteht, um andere Outlaws. Und plötzlich haben die angefangen, zusammen Sachen zu machen. Ich habe sehr, sehr viele Evangelikale in der damaligen Zeit gesprochen, die gesagt haben, also da würden wir jetzt nicht mitlaufen. Das sind Leute, mit denen wir nicht genau wissen, ob das gut ausgeht. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, sagt der Apostel Paulus einmal im 2. Korintherbrief. Und die haben immer auf diesen Vers gezeigt und haben gesagt, also das geht in eine hochgefährliche Richtung. Und was wichtig ist zu wissen, das war die deutliche Mehrheit unter evangelikalen Repräsentanten, auch die deutliche Mehrheit unter Gemeindegliedern, die ist der bisherigen Linie des unpolitischen Glaubens treu geblieben und hat da nicht mitgemacht. Es hat ein kleiner Teil mitgemacht. Jetzt kann man auch wieder fragen, sind die deswegen rechts? Ich kenne eine Reihe von Leuten, die dort mitgemacht haben, von denen ich sagen würde, nee, die sind bestimmt nicht rechts, sondern die wollten einfach an dieser Stelle sagen, Leute, lasst uns unsere Religionsfreiheit. Das ist nicht rechts. Die wollten schlicht und einfach, dass sie weiterhin die Möglichkeit haben, das zu glauben und zu vertreten, was sie glauben. Das ist was anderes, als was andere Leute glauben und vertreten. Und sicherlich etwas, was die überwiegende Mehrzahl der Menschen, die gleichgeschlechtlich lebt, überhaupt nicht für richtig halten würde. Aber ist es deswegen schon rechts? Ich kenne aber auch einige, bei denen ich sagen würde, ja, bei denen ist tatsächlich was passiert. Die sind tatsächlich hinterher zu Positionierungen gekommen, wo ich sagen würde, da ist das Label rechts angemessen.
Und wenn wir jetzt mit unserem Lager genauso kritisch sind wie mit den Linken, haben die Evangelikalen es nicht auch gelernt, die Instrumente der Postmoderne zu benutzen? Wenn manche meiner Geschwister über die Grünen reden, dann klingt das für mich oft nicht so anders, als wenn von links über die Fundamentalisten geschimpft wird.
Definitiv ja, das ist sicherlich so. Und das ist eine ganz große Gefahr, dass Evangelikale auch niemandem mehr zuhören, den sie als links identifiziert oder als links labeln würden. Das heißt, Evangelikale sind genauso in diese postmodernen Diskurse mit reingezogen worden, zum Teil, obwohl sie es wussten. Ich finde es immer interessant, in manchen Zeiten sind manche von den 10 Geboten wichtiger als andere Gebote. Ne? Aber das Gebot für die Postmoderne ist, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Es ist das Gebot für die Postmoderne. Und es ist der Punkt, der zum Prüfstein wird für uns Evangelikale, die wir sagen, wir sind bibeltreu, wir wollen uns unter das Wort Gottes stellen. Es wird so viel mit Fake News gearbeitet. Und das dürfen wir nicht. Es ist uns als Christen verboten. Wir dürfen bei Fake News nicht mitarbeiten. Wir machen unserem Herrn Jesus damit Schande. Und an der Stelle müssen wir anders agieren und dafür gegebenenfalls sogar Debattennachteile in Kauf nehmen. Einfach um der Treue zu unserem Herrn Jesus willen. Und das ist mir im Moment ein bisschen zu wenig im Bewusstsein, gerade bei den Schlachtrössern, die da immer so vorne dran stehen.
Eine gewisse evangelikale Selbstkritik wird immer wieder deutlich, wenn man mit Gerrit spricht. Aber genau wie Manfred Schmidt in der ersten Folge, übt Gerrit auch scharfe Kritik an der Kritik.
Und es ist falsch, wenn man sagt, die Evangelikalen arbeiten mit der AfD zusammen. Das stimmt in der Breite auf keinen Fall, ne? Sondern das ist ein breites Spektrum, wo sie aktiv sind. Manchmal sind es auch die christlichen Kleinparteien gewesen. Die Evangelikalen waren politisch, sagen wir es, mehrheitlich in der CDU beheimatet, zum Teil aber auch bei der SPD. Jedenfalls in Nordrhein-Westfalen war das ganz stark so. Johannes Rau, der Ministerpräsident und spätere Bundespräsident, war ein Evangelikaler, der war ein Johanneumsbruder. Also wir hatten schon einen evangelikalen Ministerpräsidenten und niemanden hat das gestört. Und die Unterstellung, dass evangelikale Christen eine besondere Affinität zur AfD haben, stimmt in die Breite gesehen ganz bestimmt nicht. Wenn man sich überlegt, die Grünen haben jetzt diese kleine Anfrage gestellt.
Nochmal, eine Anfrage an die Regierung, in der mehrfach und mit namentlicher Nennung christliche Organisationen und bestimmte Christfluencer in Zusammenhang mit Agitationen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands gebracht werden.
Was ist die Konsequenz dieser Anfrage? Die Christfluencer, von denen die Rede ist, haben gemeinsam über 1 Million Follower. Wenn die dann mitkriegen, offensichtlich wird sowas jetzt gecancelt als gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet und dann macht die AfD ein politisches Schutzangebot. Das kannst du in Prozenten sehen. Und dann hätten die Grünen mit ihrer kleinen Anfrage provoziert, dass viel, viel mehr Menschen als vorher sich von der AfD vertreten und geschützt fühlen, weil sie sagen, alle anderen lassen uns ja im Regen stehen und unterstellen uns hier was und wollen uns verbieten und an den Rand der Gesellschaft drängen. Es wäre eine klassische paradoxe Aktion und das passiert in der letzten Zeit ständig. Jeder kann wissen, dass von solchen Aktionen nur die AfD profitiert. Und ich begreife einfach nicht, warum dieser Lernprozess, obwohl er von vielen Seiten angemahnt wird, bei den Protagonisten wie den Bundestagsabgeordneten der Grünen einfach nicht einsetzt. Und es gibt einen wirklich ganz einfachen Trick, wie die linken Parteien die Luft aus diesem Luftballon lassen können. Und das ist ganz einfach, indem sie sagen, Leute, ein traditionelles Verständnis von Ehe und Familie zu haben, ist völlig legitim, ist überhaupt nicht rechts. Man muss auch das andere zulassen in seiner Umgebung, aber unter der Voraussetzung ist das Werben für ein traditionelles Verständnis von Ehe und Familie und meinetwegen auch in traditioneller Rollenaufteilung etwas, was in der demokratischen Gesellschaft absolut seinen Platz hat und bei uns in unserer Partei auch. Das andere hat auch unseren Platz, aber wenn ihr euch mit denen vertragt, dann seid ihr herzlich willkommen. Ich sage euch, es würde so viel Luft aus diesem Kulturkampf abgelassen und es würde einfach nur den einen Schritt erfolgen, dass die die linken Parteien sich überlegen, können wir den Evangelikalen oder den konservativ denkenden Katholiken ein Angebot machen? Und man muss nicht weit laufen, um festzustellen, dass es funktioniert. Man muss nur nach Baden-Württemberg laufen, mal gucken, was der Kretschmann gemacht hat. Wir waren mal beim Kretschmann, genau um diese Zeit mit dem Bildungsplan, und haben uns ausgetauscht. Und der Kretschmann hat zugehört. Und er hat dafür gesorgt, dass solche Konfliktpunkte in Zukunft gar nicht erst wieder aufkamen. Er hat in seiner Person dafür gesorgt, dass radikale Gedanken, die Konservative ausschließen hätten können, dass die gar nicht erst formuliert waren. Und was ist passiert? Er hat 3 Legislaturperioden gehabt. Und der ist ganz sicher auch von vielen Evangelikalen gewählt worden. Das weiß ich sogar aus erster Quelle.
Am Anfang hatten wir es schon kurz davon, dass die AfD von vielen, auch von vielen Evangelikalen, als Angebot wahrgenommen wird. Vertiefen wir nochmal die Bedeutung dieses Angebots. Was ist es für eins und welchen Bedarf deckt es?
Diese vielen Identitäten, auch diese vielen kulturellen Identitäten, die jetzt hier zusammen sind, wie kriegst du die zu einer handlungsfähigen Mehrheit zusammen, sodass es tatsächlich sowas wie einen Volkswillen gibt, der umgesetzt werden kann? Und davon lebt die Demokratie. Das Irre ist, dass diese Antwort vom Postkolonialismus nicht gegeben werden kann, weil der eben auf die Differenz aus ist. Diese Diskurshoheit der Linken hat sehr stark beigetragen zu dieser Spaltung der Gesellschaft, in der wir jetzt sind. Von dort kann keine verbindende Erzählung kommen. Und jetzt versuchen es natürlich manche an der Stelle jetzt so eine Erzählung zu liefern. Und die AfD macht den Versuch, diese Erzählung zu liefern. Das muss man ganz klar sagen. Und sie macht es auf der nationalen Schiene. Die reden jetzt plötzlich von Volksdeutschen. Die Frage auch für uns, und das wird bis in 5 oder 10 Jahren, wird es eine bedrängende Frage werden, worauf kann ein Narrativ sich eigentlich gründen? Und an der Stelle kann die AfD keinen Erfolg mehr haben, weil die Geburtenrate viel, viel, viel zu niedrig ist. Und sie versuchen es ja zu sagen, ja, wir schmeißen einfach alle Migranten raus. Dann sind da wieder die Mehrheit. Nur, da möchte ich wissen, wer gerne denn ihre Großmutter pflegt. Ja? Oder wenn es ins Krankenhaus geht, welcher Arzt sie untersuchen soll. Das sage ich was ganz Gefährliches. Ich warte nur drauf, bis die erste Landesregierung von der AfD im Amt ist und was die dann produziert. Und ich bin mir ganz sicher, die gehen sowas von baden. Die werden von der politischen Realität pulverisiert werden, weil 80% von dem, was die sagen, nicht umgesetzt werden kann. Das wird, glaube ich, recht heilsam werden für manche. Ja. Die Frage bleibt aber, was für ein Narrativ kann es geben, der unserer Gesellschaft zeigt, hey, du bist Teil eines Ganzen und dieses Ganze ist gut und es lohnt sich, dich dafür einzusetzen und daran mitzuarbeiten und du bist an der Stelle wichtig.
Wenn wir uns mit einem verbindenden Narrativ beschäftigen, dann fallen mir alle möglichen Antworten ein, die darauf gegeben werden. Die meisten haben etwas mit Gott und oder dem Vaterland zu tun. Aber gerade das sieht Gerrit ja auch kritisch. Die Kirchen haben immer wieder versucht, zeitweise sicherlich auch mit Erfolg, dieses Narrativ herzustellen. Sie haben zum Beispiel einfach alle zu Christen definiert. Warum können wir es nicht einfach wie die apostolisch-prophetische Bewegung in den USA machen, die Manfred Schmidt in der ersten Folge beschrieben hat? Worin unterscheidet sich die politische Grundeinstellung der traditionell Evangelikalen von der Haltung der christlichen Nationalisten in den USA?
Das gibt einen ganz klaren Punkt, an dem sich das plötzlich voneinander unterscheidet. Und das ist das Stichwort C.P. Wake, Dominionism. Dieses Dominieren der anderen, das Dominieren der Gesellschaft. Und das bedeutet, die Frage ist, gehe ich mit Macht vor oder möchte ich überzeugen?
Also wieder genau der Knackpunkt postmoderner Diskurse. C.P. Wagner, von dem Gerrit hier spricht, ist übrigens einer der führenden Theologen, die diese geistliche Kampfführung maßgeblich vertreten haben.
Unser Hauptaugenmerk als Christen ist, macht alle Völker zu meinen Jüngern, indem ihr sie tauft und indem ihr sie alles halten lernt, was ich euch befohlen habe, sagt Jesus. Manche sagen, ja, sagt er ja, ne, ihr macht alle Völker zu meinen Jüngern. Also alle Völker, ne, müssen zu meinen Jüngern werden. Das ist aber nicht genau, wie es im Urtext steht. In der Bibel ist es so, dass mehrfach davon geredet wird, und zwar vor allem in der Apostelgeschichte, dass Nationen das Evangelium angenommen haben oder dass der Heilige Geist auf Nationen ausgegossen worden ist. Das waren aber nur Einzelne aus den Nationen. Das heißt, es gibt eine biblische Sprechweise, in der man Einzelne aus den Nationen als Repräsentanten ihrer Nationen ansieht. Das bedeutet, wenn gesagt wird, macht alle Völker zu meinen Jüngern, heißt das nicht, bis zum letzten Mann müssen sie alle gezwungen werden. Das ist eine völlige Fehlinterpretation. Sondern allen Völkern soll das Evangelium gepredigt werden zum Zeugnis. Was die damit machen und ob sie zum Glauben kommen, ist deren Sache, Sache zwischen ihnen und Gott. C.D. Wegener hat Folgendes gemacht an der Stelle. Er hat nämlich diese Stelle in Zusammenhang gebracht mit Genesis 1. Und zwar mit diesem Herrschen. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und herrschet. Er hat gemeint, so dieses alle Völker zu Jüngern machen, setzt dieses Herrschen um. Völliger Unsinn. Es sind zwei verschiedene Worte. Und zwei komplett verschiedene Kontexte, weil bei diesem Herrschen geht es mit dem nächsten Halbsatz schon über alle Fische im Meer und über alle Vögel des Himmels. Nicht über alle Menschen, von denen ist nicht an einem einzigen Satz die Rede. Also Genesis 1 hat an der Stelle nichts damit zu tun. Das ist eine theologische Konstruktion, die ist völliger Unsinn, prophetisch hin, prophetisch her, nicht biblisch.
Hui, da haut es einem vor lauter Kritik an den Kritikern evangelikaler, evangelikalen Kritik ja schier den Vogel raus. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Gerrit sagt, wir sollten einfach nicht bei Sachen mitmachen, die wir nicht aus Überzeugung mittragen können. Auch nicht, wenn sie uns politisch helfen oder uns einen Debattenvorteil verschaffen. Und trotzdem befinden wir uns in einer Spannung zwischen unserem Christsein und unserem gesellschaftlichen Engagement. Befragen wir für einen Moment den Theologen Gerrit nochmal theologisch. Worin besteht diese Spannung und wie gehen wir damit um?
Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das war durchaus nicht ganz klar, den Jüngern eigentlich auch nicht, weil die am Anfang davon ausgegangen waren, dass Jesus das alte Reich Israels von König David wiederherstellt. Da haben sich aber viele Dinge geändert. Das habe ich in meinem Blog in einem Artikel ziemlich ausführlich beschrieben, wo es um das alte und das neue Jerusalem geht. Das alte Jerusalem war die Art von Gesellschaft, in der die Gebote Gottes mit Hilfe der Staatsgewalt durchgesetzt wurden. Dieses alte Jerusalem ist seit der Deportation Israel ins Exil Geschichte, seit 585 vor Christus. Es ist nie wiedergekommen. Es wurde auch nie verheißen. Es wurde trotzdem das Reich Gottes verheißen. Aber es hat sich eine andere Sache herausgebildet. In Babylonien hat Israel angefangen, im Exil den Glauben an Gott zu leben und im Leben umzusetzen, in einer Minderheitenposition. Es gibt eine Bibelstelle, die eine ganz hohe Relevanz hat an der Stelle. Und das ist Jeremia 29, 4-7, wo Jeremia den Leuten in Babel sagt, denn die Weggeführten, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert und suchet der Stadt Bestes oder anders gesagt ausgedrückt, sucht den Frieden der Stadt oder mit dem hebräischen Wort, sucht den Shalom der Stadt, in die ich euch habe führen lassen und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Jetzt geht es also darum, alle Völker zu Jüngern zu machen, aber gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Welt, in der wir leben, in einem solchen Status des Shalom ist, dass wir das auch können, dass das auch geht. Und genau das greift Jesus auf, greift auch Petrus auf in seinem ersten Petrusbrief. Der erste Petrusbrief ist, wenn man so will, genau für so eine Situation geschrieben. Wir leben in dieser Welt wie Israel im babylonischen Exil. Zugleich aber ist unser Bürgerrecht im Himmel und sind wir Bürger des neuen Jerusalem, des Reiches Gottes. Und da haben wir unser Bürgerrecht schon. Das ist das eigentliche Bürgerrecht, auf das wir zugehen, weil das hat Jesus uns erworben am Kreuz und durch seine Auferstehung, dass wir Bürgerinnen und Bürger des Reiches Gottes sein können. Da liegt unsere Berufung und für das Reich Gottes arbeiten wir und dass viele, viele Menschen mit uns zusammen dort hineinkommen und selig werden. Gleichzeitig sind wir aber auch Bürger des sogenannten Babylon, des Exils, wo das Reich Gottes noch nicht da ist, aber wo es heißt, das Reich Gottes beginnt mitten unter euch, sagt Jesus. Also es ist noch nicht da, fängt aber schon im Kleinen an und wächst, wie das Senfkorn, das dann zum Busch heranwächst. Und diese Doppelheit, die macht unser christliches Leben, unsere christliche Existenz aus. Wir wissen, wir sind eigentlich woanders zu Hause. Das hier ist provisorisch, wo wir leben. Aber dieses Provisorium dürfen wir trotzdem so pflegen, dass dieses Provisorium in den Shalom hineinkommt und dürfen es so pflegen, dass Menschen darin das Wort Gottes hören und auch Bürger des neuen Jerusalem werden können und dass wir dann mit vielen, vielen zusammen dort gemeinsam sein werden.
Und damit kommen wir zum vielleicht wichtigsten Teil der Folge, nämlich zu den Hinweisen für unser Handeln in Gesellschaft und Politik.
Die Gesellschaftsform der Postmoderne, wie das werden wird, ist noch unklar. Und da habe ich natürlich jetzt ein Interesse daran, dass wir als Christen dort ein Wörtchen mitreden. Und zwar mit den Worten Christi im Hintergrund, nicht mit lauter Bibelstellen aus dem Alten Testament, die aufs alte Jerusalem gehen, sondern da müssen wir Jünger Jesu sein. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tut, das tut ihnen auch. Wenn es uns gelingt, diese Art von Fairness in die Debatte mit einzubringen, egal wie sich es am Ende entwickelt, wird die Gesellschaft auf jeden Fall besser laufen als ohne. Die Evangelikalen waren nie in der Position, sich über sowas Gedanken machen zu müssen, weil die Frage, da mal weltliche Macht zu haben, war völlig verrückt. Daran hätte niemand gedacht, das war von Anfang an völlig unrealistisch. Und ich würde sagen, es ist auch bis heute so. Es geht nur im Dialog mit anderen und im Zusammenhalt mit anderen. Trotzdem macht es einen Sinn, sich zu überlegen, wie soll denn eine Gesellschaft aussehen, auf die wir hinarbeiten. Wenn wir das rauskriegen, da braucht man sicherlich Antworten. Und die sind manchmal sicherlich dann im Detail komplexer, dass du sagen musst, ich als Christ kann zum Beispiel so eine Antwort nicht leben. Aber ich muss jemandem anders ermöglichen, so eine Antwort zu leben, wenn er sie gut findet. Das heißt, da werden plötzlich Kompromisse da sein müssen, dass man sagt, wir ermöglichen auch anderen Wege. Und da ist immer die Frage, bis zu welcher Grenze?
Die Grenze, bis zu der man allen anderen in der Gesellschaft ihre Freiheit lässt, ist in meinen Augen sehr oft der eigentliche Streitpunkt, gerade unter Christen.
Faktisch ist es so, dass alle diese Fragen auch von Christen verschieden beantwortet werden. Letzten Endes sind das, was sich so rund um die 10 Gebote herum bewegt, nicht so wirklich Debattengegenstände in unserer Gesellschaft. Es gibt Debattengegenstände hier und dort, aber im Großen und Ganzen ist es ja so, dass die 10 Gebote unser ganzes Rechtssystem so stark geprägt und beeinflusst haben. Das ist die Grundlage, auf der das steht. Und bis zum heutigen Tag tut es das. Und das ist gut so. Für mich ist schon, wenn es ums menschliche Leben geht, tatsächlich ein ganz erheblicher Punkt erreicht, wo ich sagen würde, da wird es wirklich ganz schwierig, wenn was nicht passieren wird. Die Gesellschaft mal auf den Trichter käme zu sagen, okay, also alle, die jetzt über 75 sind, nicht mehr arbeiten können, die nehmen jetzt eine Pille und entlasten die Sozialkassen. Da würde ich jetzt sagen, das müssten wir als Christen aus Prinzip dagegen opponieren, weil das dürfte nicht sein. Da könnten wir niemals unsere Unterschrift drunter setzen. Glaubens- und Religionsfreiheit wären so ein Punkt, wo ich sagen würde, da sollten wir drauf achten. Aber dann müssen wir nach dem Wort Jesu vorgehen. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Was auch bedeutet, wenn wir für uns Religionsfreiheit fordern, müssen wir sie andererseits Muslimen in unserer Gesellschaft auch zugestehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir dort nicht anfangen, nach zweierlei Maß zu messen, weil Gott sagt in seinem Wort ganz klar, zweierlei Maß messen geht nicht, ist ein Gräuel. Etwas, was mir bei vielen Christen im Moment so ein bisschen hinten runterzufallen gilt und was für mich eines der wesentlichen Argumente ist gegen politische Richtungen, wo permanent nach zweierlei Maß gemessen wird.
Gut, also wieder etwas, was wir lieber nicht machen sollten. Und was sollte stattdessen das praktische Ziel von evangelikalem Engagement sein?
Es hilft sehr, wenn die Gesellschaft uns nicht als Bedrohung ansieht, sondern als vertrauenswürdig. Und ich glaube, das ist mit eines der wichtigsten Herausforderungen, vor denen wir im Moment als evangelikale Christen stehen, weil unsere Vertrauenswürdigkeit nämlich angezweifelt wird. Und unsere Herausforderung als evangelikale Christen ist, unserer Gesellschaft deutlich zu machen, dass wir durchaus vertrauenswürdig sind. Und dass wir nicht vorhaben, die Welt in Unfrieden oder in Ungerechtigkeit zu stürzen, sondern dass wir vorhaben, diese Welt zum Shalom zu führen, zu einem Status, in dem es jedem besser geht als vorher. Das ist nämlich Gemeinwohl. Wir setzen uns ein in dieser Welt zugunsten des Gemeinwohls und das ist etwas Gutes. Und an der Stelle, glaube ich, haben wir in unserer Gesellschaft etwas zu zeigen und auch etwas zu überzeugen. Und ich glaube, da hilft es nichts, wenn wir Evangelikale als große Schimpfer, Protestierer, sonstige Hate Speecher auftauchen. Und das ist tatsächlich für mich eine Frage an jeden Einzelnen, der sich auch in sozialen Medien engagiert. Das ist im Moment unsere Aufgabe. Wir müssen unsere Gesellschaft von unserer Vertrauenswürdigkeit überzeugen. Tust du das mit dem, was du jetzt in den sozialen Medien hineinschreibst? Vor der Aufgabe stehen wir deswegen, weil wir Jünger Jesu Christi sind, weil man die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes auch aus dem, was wir schreiben, erleben soll. Das hinterfragt uns und manche von uns in ihrem für mich oftmals verständlichen Protest den ich aber oft als sehr unglücklich empfinde. Nicht unbedingt vertrauenswürdig, vor allem nicht für die politischen Gegner. Das ist der Trick am Shalom. Wenn du die Gesellschaft zum Shalom führen willst, sorge dafür, dass auch deine politischen Gegner an diesem Shalom teilhaben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was du willst, was dir die Leute tun, das tu ihnen auch. Ne? Wir müssen dafür sorgen, dass auch unsere politischen Gegner, die ganz anders denken, an diesem Shalom teilhaben. Wir müssen für die mitdenken und ihnen das auch zeigen und ihnen das auch kommunizieren, auch wenn wir ihnen politisch widersprechen und vielleicht ganz andere Vorstellungen haben. Aber das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil ich glaube, das Wichtigste an Politik ist einfach Vertrauen gegenüber denjenigen, die diese Verantwortung haben und schultern. Da haben wir eine groß angelegte Vertrauenskrise. Und meine Hoffnung ist, dass wir Evangelikale den Dreh schaffen, an so einem Vertrauen mitzuarbeiten, dass das neu entstehen kann.
Gibt es da in den letzten Jahren gute Beispiele, bei denen wir uns was abschauen können?
Es gab viele evangelikale Gemeinden, die gesagt haben, also wir wollen eigentlich uns jetzt nicht zurückziehen in unsere Wagenburg, sondern wir möchten gerne an der Stelle, wo wir sind, heraustreten, lokal aktiv und wirksam werden, und zwar zum Wohl des Gemeinwohls. Und es gibt und gab viele, viele Initiativen von Gemeinden, die sich dem evangelikalen Spektrum zurechnen, indem sie einfach versucht haben, in ihrer Gesellschaft Gutes zu tun, dort, wo es gebraucht wird. Das heißt, eigentlich auch unpolitisch, aber letzten Endes stimmt es nicht, weil es war lokalpolitisch. Sucht der Stadt Bestes. Und das heißt, die haben sich sehr stark lokalpolitisch engagiert und auch gut lokalpolitisch engagiert. Dabei auch mit allen Seiten gut zusammengearbeitet. Das hat an vielen Orten funktioniert. An manchen Orten hat es auch nicht funktioniert, weil sich genau dieses Labeln und dieses Ausgrenzen dann an anderen Orten fortgesetzt hat, weil man gesagt hat, von denen wollen wir das nicht haben. In vielen anderen Orten hat es wunderbar funktioniert. Und auf diese Weise wollten Evangelikale zeigen, Leute, wir engagieren uns für die Gesellschaft, wir bilden für die Gesellschaft keine Gefahr. Und das war eigentlich so eine Lösung, die in vielen Gemeinden einen ganz hohen Stellenwert hatte. Und wo ich auch sagen würde, das war eigentlich eine super Antwort. Man hat sich in der Gesellschaft gezeigt, man hat aber auch gezeigt, wir sind überhaupt nicht gegen die Gesellschaft. Wir sind jetzt nicht irgendwie, dass wir irgendwas Verrücktes versuchen wollen durchzusetzen, sondern wir wollen da politisch aktiv sein, wo es gebraucht wird, und wollen uns dort auch zeigen und wollen dort Menschen helfen. Also da würde ich sagen, das war eine gute Reaktion.
Wir sollen der Stadt Bestes suchen, Vertrauen fördern und uns dafür produktiv in die Gesellschaft einbringen. Zum Abschluss vielleicht nochmal ein paar Faustregeln von einem Mann, der durchaus debattenerprobt ist.
Für mich zuerst mal eine alte Tugend, nämlich die Trennung von Person und Sache. Da sagt jemand was, was ich überhaupt nicht zustimmungsfähig finde, und ich kritisiere ihn deswegen, aber ich kritisiere ihn nicht als Mensch, sondern ich kritisiere das, was er sagt. Trotzdem den Gesprächskanal zu diesen Menschen offen zu halten. Das ist eine der ersten Dinge, das haben wir Evangelikale eine ganze Zeit lang sehr gut gekonnt und sollten wir uns auch wieder angucken. Fair Play in der politischen Debatte finde ich was sehr, sehr Wichtiges. Die linken Parteien haben Ursachen, warum sie da sind. Nicht alle Antworten sind deswegen auch richtig und gut so, aber die Ursachen, warum sie diese Antworten vertreten, die sind einfach vorhanden. Und sozusagen an der Stelle einfach zu sagen, das ist das System, das eine solche politische Meinung hervorruft, das nimmt viel Druck aus der Situation heraus. Wenn man dann fragen kann, wie könnte man denn vielleicht diese Frage, die dahinter steht, auch anders beantworten und auf diese Weise der Frage Rechnung tragen und dem Problem, das manche Leute mit dieser Frage haben. Und das wäre eben auch für die AfD genauso geltend. Und auf diese Weise kommen wir wieder rein in einen politischen Diskurs, wo am Ende eine mehrheitsfähige Meinung steht oder ein mehrheitsfähiger Konsens steht. Wenn Menschen mitkriegen, dass wir als Evangelikale anders diskutieren, dann kommt es zu dem, was Paulus mal gesagt hat, dass die anderen Leute unsere guten Werke sehen und dann einfach verstummen müssen. Da war es Petrus im ersten Petrusbrief. Und Gott darüber loben. Ja, ja. Wir haben ein exzellentes Lernfeld, aber das heißt wirklich Discipleship, also wirklich Nachfolge bei Jesus, bei der Art und Weise, wie er das vorgelebt hat, dabei zu bleiben.
Ich habe lange überlegt, was man diesem Schlusswort noch hinzufügen könnte. Ich denke, man muss mit Gerrits Problemanalyse nicht zu 100% übereinstimmen, um seinen Lösungsvorschlag gut finden zu können. Diese Folge endet also mal wieder auf der frommen High Note. Machen wir unserem Herrn Ehre, indem wir uns den Umgang mit den Menschen bei ihm abschauen. Danke an Gerrit für das gute Gespräch. Danke fürs ausdauernde Zuhören. Bis zur nächsten Folge.